Ich finde, hochbegabt zu sein ist einerseits ein Fluch, weil man über vieles viel zu oft nachdenkt und man sich dadurch das Leben oft sehr schwer macht.
Die meisten Leute halten einen sofort für einen Streber oder wollen nichts mit einem zu tun haben, haben plötzlich alle meine Leistungen einfach abwertend betrachtet, haben gesagt, ja, du musst ja eh nichts dafür tun, jetzt gib nicht so an, wenn ich eine gute Note hatte.
Die Grundschulzeit war sehr schlimm, weil ich habe immer gute Noten geschrieben und da haben die mich eigentlich auch immer geärgert. Die meisten haben mich immer so ein bisschen gemobbt und so. Die haben wirklich gesagt, ich wäre anders als sie. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin halt hochbegabt, aber ich finde, das ist egal.
Unterricht für Überflieger. Wie man Hochbegabte am besten fördert. Eine Sendung von Nela Fichtner.
Freitagabend im Stuttgarter Karls-Gymnasium. Das Schulhaus ist wie ausgestorben. Nur im Musiksaal drängen sich 6 Jugendliche um den Notenständer auf einem schwarz glänzenden Flügel. Sie proben für ihren Auftritt beim Schulfest. Der harte Kern der A Cappella-Band hat sich vor einigen Jahren zusammengefunden, erzählen Veronika und Lukas. Für beide Hochbegabte war Musik schon immer mehr als ein Ausgleich zum Unterricht.
Für mich ist Musik einfach alles so. Alle meine Freizeitaktivitäten haben eigentlich mit Musik zu tun, weil es einfach richtig Spaß macht. Und das finde ich ist auch der größte Vorteil hier am Hochbegabtenzug einfach, dass man auch unter anderen Hochbegabten ist, die lachen einen nicht dafür aus, dass man hochbegabt ist. Sie wissen selbst, was es bedeutet.
Ich habe sowieso ein bisschen ein Problem mit dem Wort hochbegabt, ehrlich gesagt. Wenn ich sehe, dass wirklich zum Teil sozial völlig inkompetente Leute dann als hochbegabt bezeichnet werden, ich finde das schwierig, weil man kann noch so viele Talente haben, wenn man das irgendwie im Umgang mit anderen Menschen überhaupt nicht zum Tragen bringen kann, dann hilft einem das im Leben auch nicht viel weiter.
Veronika will nach dem Abitur Musik studieren, Nuno am liebsten ans Theater gehen. Lukas plant ein freiwilliges soziales Jahr und Lena schwankt zwischen Wirtschaftswissenschaften und Jura. So unterschiedlich sie sich ihre Zukunft vorstellen, so ähnlich war ihre Vergangenheit. Alle haben mit ihrer Hochbegabung negative Erfahrungen gemacht, vor allem in den ersten Schuljahren.
Ich sehe es als Problem manchmal schon an, weil meine Grundschulzeit die schlimmste Zeit meines Lebens war. Ich habe eigentlich nichts mehr gemacht. Ich bin in die Schule gegangen und habe meine Lehrer verbessert. Ich kam mit den anderen nicht klar, weil die gesehen haben, dass ich besser bin.
Ich hatte in der Grundschule das Bedürfnis, mehr zu machen und kein Lehrer hat mir dabei geholfen.
Mir war auch in Mathe immer langweilig ziemlich. Und ich wurde zwar schon ein bisschen gefördert, aber war immer noch langweilig.
Ja, ich wurde auch nie drangenommen, einfach in der Grundschule. Ja, du weißt es ja eh, dir brauche ich nichts beibringen. Dann sitzt man entweder nur still drin. Da fallen aber auch die Leistungen ab. Das ist ein Problem. Es gibt auch ein paar Hochbegabte, die kommen dann gar nicht auf eine gute Schule weiter, weil sie in der Grundschule einfach durch Desinteresse dann die Leistungen abfallen, weil sie nicht gefordert werden.
Es passt eigentlich schon, wenn Hochbegabte unter sich sind. Da fördert man sich gegenseitig und man hat alle mit dem gleichen Problem. Weil man denkt über vieles viel zu viel nach und man denkt manchmal einfach viel zu kompliziert, statt den einfachen Weg zu gehen. Und weil man sich dadurch das Leben oft sehr schwer macht.
Fast alle der Jugendlichen übersprangen ein Grundschuljahr und fühlten sich dann von den neuen, älteren Mitschülern erst recht nicht akzeptiert. Selbst als die Jugendlichen nach der 4. Klasse in den Hochbegabtenzug kamen, hatten viele zunächst Probleme mit der Klassengemeinschaft. Zum einen, erklärt Nuno, habe ihnen die Mobbing-Erfahrung noch im Nacken gesessen. Zum anderen seien Hochbegabte meistens ausgeprägte Individualisten.
In der 5. Klasse, da kannten wir uns erstmal natürlich gar nicht und kamen auch nicht sonderlich gut miteinander aus, weil wir alle einfach irgendwie einen speziellen Tick hatten und wirklich völlig unterschiedlich waren. Innerhalb der letzten paar Jahre sind dann wirklich 7 Leute gegangen, weil die sich nicht so gut mit den anderen verstanden haben und nicht damit zurechtgekommen sind, dass wir alle da so konzentriert sind. Und das hat sich jetzt alles so eingependelt. Wir haben mit den anderen Klassen Französisch und Sport gemeinsam und Religion. Und da merkt man dann schon, dass ein Großteil von uns einfach mit uns besser klarkommt als mit den anderen, weil die anderen dann doch sich anders verhalten. Sie sind vielleicht ein wenig, ich möchte nicht sagen einfacher, aber inzwischen ist es wirklich recht angenehm.
In den meisten Fächern sind die hochbegabten Schüler unter sich. Da fühlen sie sich freier, knifflige Fragen zu stellen und komplizierte Gedanken zu äußern. In Englisch zum Beispiel lesen die Siebtklässler gerade die Originalfassung des Jugendbuchs Die Tribute von Panem, The Hunger Games. Das tun zwar auch ihre Mitschüler in der Regelklasse, doch im hochbegabten Zug ist das Sprachniveau deutlich höher.
Let's start with the number one. Alex.
Yes, Katniss and Gale are hunting partners.
Da die hochbegabten Schüler den Unterrichtsstoff schneller begreifen, bleibt den Lehrern Zeit, um Sachverhalte komplexer darzustellen, um sie inhaltlich zu erweitern und Querverbindungen zu anderen Themen zu ziehen, schildert Mathelehrerin Kerstin Geier.
Man muss ein bisschen flexibler sein, weil die auf andere Themen einfach auch anspringen. Und jetzt gerade zum Beispiel Mathematikunterricht gehe ich einfach schneller voran. Ich brauche weniger Übungsphasen. Ich kann aber dafür andere Sachen vertiefen, die die einfach spannend finden. Wir können auch vielleicht schon mathematische Sätze formulieren, auch schon in Klasse 5, 6. Die sind schon ganz kreativ, was da den Umgang mit Mathematik betrifft. Und das ist schon ein Unterschied zu den Regelzugklassen, wo ich doch einfach vielleicht ein bisschen mehr üben muss und ein bisschen mehr festigen muss, kann ich da schneller drüber weggehen und dann habe ich halt noch Zeit für andere spannende Sachen.
Zum Beispiel für Forschungswettbewerbe, auf die sich die Schüler im Unterricht vorbereiten können, oder für bilinguale Lerninseln. In Biologie etwa analysieren sie die Zellstruktur mit englischem Fachvokabular. Zudem entwickeln sie Projekte zu aktuellen Themen, die verschiedene Fachbereiche verbinden. Außerdem hat das Karls-Gymnasium für die Hochbegabten ein neues praxisorientiertes Fach entwickelt: Mensch und Natur. Es wird von einem Naturwissenschaftler und einem Geisteswissenschaftler gemeinsam unterrichtet. Schulleiter Dieter Elsässer erklärt das Ziel.
Vernetzung im Kopf des Schülers, von zwei Fächern aus gedacht, ein Thema angehen, zum Beispiel eine römische Fußbodenheizung. Ich bin Lateinlehrer, ich könnte viel erzählen über römische Thermen, über römisches Leben, aber ich bin kein Physiker und kann es naturwissenschaftlich nicht so nachvollziehen wie ein Physiker, gerade kindgerecht. Denn das ist der Sinn, dass die Schüler lernen, wie ein Naturwissenschaftler methodisch rangeht und eine Fußbodenheizung bauen würde.
In Klasse 5 geht es in Mensch und Natur gerade um Ägypten. In der letzten Stunde hat die Geschichtslehrerin die Bedeutung der Pyramiden erklärt, während ihre Kollegin in Mathematik deren Maße und Winkel berechnen ließ. Als sie auf Schriftrollen zu sprechen kamen, wollten die Kinder selbst Papyrus herstellen. Doch weil die Pflanzen zu teuer sind, kamen sie auf die Idee, stattdessen Papier zu schöpfen. Eine Unterrichtsstunde später stecken die 10- bis 11-Jährigen schon in den alten Hemden ihrer Väter. Mit hochgekrempelten Ärmeln und roten Backen arbeiten sie sich durch Stapel von Altpapier.
Also wir schöpfen Papier und dazu müssen wir jetzt erstmal Zeitungen zerreißen.
Und Göttergeschichten hatten wir auch schon einige, im Zusammenhang mit Pyramiden und so. Ich erinnere mich noch gut an die Geschichte von Isis und Osiris und Seth.
Der ungöttliche Fisch.
Der was?
Wisst ihr noch, der ungöttliche Fisch da?
Ach so, der.
Da kam da irgendwie so, dass Isis seinen Mann Osiris gesucht hat. Das ist also ein Gott. Und der wurde in Teile zerrissen und von Seth in den Fluss geworfen, in den Nil. Und das Geschlechtszahl hat ein ungöttlicher Fisch gegessen.
Diese Mensch und Natur sind es deswegen auch wichtig, dass sie eben lernen, im Team zu arbeiten, in Gruppen zu arbeiten, auch in Projekten zu arbeiten, immer selbstständiger zu arbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann das, was wir heute machen, dass sie eben auch lernen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Herz und Hand mal was auszuprobieren, mal wieder was zu basteln. Das kommt einfach doch viel zu kurz oft in den weiterführenden Schulen. Und gerade diesen Kindern, die ja tendenziell ein bisschen jünger sind auch, tut es oft ganz gut, wenn die noch mal ein bisschen was werkeln dürfen.
Also da sind wir gerade eben das Papier, das eingeweicht worden ist, mixen, damit das jetzt Brei wird, damit wir das schöpfen können.
Sehr matschig. Kann man wirklich daraus Papier machen?
Für mich ist auf der höchsten Stufe angekommen.
Jetzt du einmal umrühren und gucken, ob das überall gut verpampft ist.
Das Karls-Gymnasium hat das Fach Mensch und Natur speziell für seine Hochbegabten entwickelt. Doch bald schon übertrugen die Lehrer Teile davon auf die Regelklassen. Ähnlich entwickelte sich das an weiteren Standorten mit anderen Konzepten. So wurde die Hochbegabtenförderung zu einem wichtigen Impulsgeber für pädagogische Reformen im gesamten Schulsystem. Dennoch sind Hochbegabte, also Menschen mit einem Intelligenzquotienten von 130 Punkten und mehr, lange Zeit vernachlässigt worden. obwohl sie mindestens 2% der Bevölkerung und damit auch der Schülerschaft ausmachen. Dieser Anteil ist relativ stabil. Weniger konstant ist die Intelligenz der Gesellschaft insgesamt. Hirnforscher haben festgestellt, dass die Menschen von Generation zu Generation klüger werden. International steigt der Intelligenzquotient pro Jahrzehnt um 3 Punkte. Deshalb müssen die Testverfahren für Hochbegabte alle paar Jahre nachjustiert werden. Für die praktische Förderung allerdings spielt das keine Rolle. Da brennen ganz andere Fragen. Bildungsforscher Ingo Zettler von der Universität Tübingen betont:
Man weiß eigentlich immer noch relativ zu wenig, was sozusagen der bestmögliche Weg ist, Hochbegabte zu fördern. Aber Hochbegabtenzüge sind sozusagen eine der 3 häufigsten Möglichkeiten, neben so Klassenüberspringen oder sogenannten Enrichment-Angeboten, und werden deswegen schon auch in anderen Bundesländern immer mal wieder angeboten.
Enrichment-Angebote heißt, den Unterrichtsstoff für besonders wissbegierige Kinder zu vertiefen oder thematisch zu erweitern. Das kann innerhalb gemischter Klassen geschehen oder in speziellen hochbegabten Zügen, die in Baden-Württemberg 15 Gymnasien führen. In Schwäbisch Gmünd wurde vor 8 Jahren außerdem ein Landesgymnasium für Hochbegabte mit Internatsbetrieb gegründet. Auch 6 Grundschulen im Land fördern hochbegabte Kinder mit passenden Konzepten. Dazu bieten die Hector-Stiftung und andere Einrichtungen zahlreiche außerschulische Kurse. Dort lernen schon kleine Kinder Chinesisch, experimentieren oder philosophieren. Insgesamt ist in Baden-Württemberg für Hochbegabte vergleichsweise viel geboten.
Ich würde schon sagen, es ist ein Ausnahmefall, weil hier unheimlich viel für Hochbegabte gemacht wird. Wir beginnen vom Grundschulalter mit den Hector-Kinderakademien zum Beispiel. Dann gibt es Hector-Seminare, es gibt viele Programme an einzelnen Schulen. Und ich glaube schon, dass hier die Bereitschaft, auch Hochbegabte zu fördern, über verschiedene Altersstufen weg durchaus überdurchschnittlich sozusagen gesehen werden kann.
Daran will die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg auch nichts ändern. Zum einen hofft sie, dass die neue Gemeinschaftsschule, in der individueller unterrichtet werden soll, auch leistungsstarke Kinder besser fördert. Zum anderen unterstützt sie weiterhin Hochbegabtenzüge, das Landesgymnasium und Grundschulen mit entsprechenden Angeboten. Da hält sie also am Kurs ihrer Vorgänger fest. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt im Gymnasium auf Hochbegabtenklassen. Für begabte Jüngere bieten 16 Grundschulen einen Entdeckertag pro Woche, an dem sie neue Themen entdecken und erarbeiten können. In den letzten Jahren ist die Zahl der Angebote für Hochbegabte insgesamt gewachsen. Das war auch bitter nötig. Denn seit den 60er Jahren konzentrierte sich die Pädagogik vor allem auf leistungsschwache Kinder und vernachlässigte die Starken. Da sich die Hochbegabtenforschung spät entwickelte, werden entscheidende Fragen erst jetzt gestellt. Zum Beispiel die, wie hochbegabte Kinder am besten lernen. Unter ihresgleichen mit speziellem Unterricht, wie er in deutschen Hochbegabtenzügen üblich ist, oder unter normalbegabten Schülern in Regelklassen, in denen die Lehrer alle Kinder differenziert zu fördern versuchen. Das ist in Österreich Praxis. Landschulinspektor Günther Vormeier aus Linz erklärt den Unterricht.
Er sollte weniger frontal ablaufen, er sollte mehr in Richtung Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten und Projektarbeiten gehen. Dort, wo es tatsächlich stattfindet, sehr gute Erfahrungen, aber wenn man ganz ehrlich ist, findet es noch zu wenig statt. Darum geht es jetzt eigentlich eher in diese Richtung, dass man sagt, wie können wir unser System optimieren, durch entsprechende Fortbildung die Lehrerinnen und Lehrer dafür zu sensibilisieren und dorthin zu bringen. Und wo können wir unsere Schwachstellen beseitigen, die wir zum Teil ja auch aus der Evaluation herausbekommen? Wo sind Unzufriedenheiten? Ist das eine isolierte Erscheinung in Einzelklassen oder ist das ein insgesamtes Problem?
Die angesprochene Evaluation ist beim jüngsten Comenius-Projekt entstanden. Dabei haben deutsche und österreichische Wissenschaftler 2 Jahre lang verglichen, wie unterschiedlich Hochbegabte an 2 Gymnasien in Ulm und Linz gefördert werden. Sie untersuchten die Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrern, das Klassenklima und die Leistungen in beiden Systemen. Heraus kam ein verblüffendes Ergebnis. Es ist völlig egal, ob Hochbegabte beim Lernen unter sich bleiben oder nicht, betont Hein Hoffmeister vom Stuttgarter Seminar für Didaktik und Lehrerbildung.
Es ist in der Tat so, ob man sie trennt oder zusammen unterrichtet, ist keine relevante Größe. Wenn man die Daten entsprechend interpretiert, kann man sagen, dass im Moment keine Leistungsunterschiede in den Klassen sichtbar werden. Für uns ist deutlich geworden, dass es auf die Qualität von Unterricht ankommt und darauf ankommt, welche Kultur in der Unterrichtssituation geschaffen wird. Kinder wollen sich wohlfühlen, Kinder wollen wertgeschätzt, wollen angenommen werden. Und wenn es die Lehrkräfte hinbekommen, eine Situation des Vertrauens zu schaffen und vor allen Dingen bei ihrem Unterricht vom Kinde her zu denken, also die Kinder nicht nur mit Erwartungen zu konfrontieren, dann fühlen sich die Schülerinnen in einer gemeinsamen oder in einer getrennten Klasse gleichwohl. Und das scheint doch in großer Breite zu gelingen. Was nicht heißt, dass wir trotzdem Baustellen entdeckt haben.
Und diese Baustellen sehen an deutschen und österreichischen Schulen ähnlich aus, stellten die Projektpartner fest, als sie kürzlich in Tübingen tagten. Zum Beispiel die Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer.
Lehrer bis zur Selbstaufopferung oder wie haben Sie es genannt?
Selbstentäußerung.
Bis zur Selbstentäußerung müssen sich da hineinverlegen, dass an der Persönlichkeit des Schülers gearbeitet werden kann.
Pädagogen, so die einhellige Feststellung, müssen besser darauf vorbereitet werden, mit Hochbegabten zu arbeiten. Sie müssen lernen, individueller zu unterrichten, stärker zu differenzieren und sich auf unterschiedliche Leistungsniveaus einzustellen. Da das Lehrerstudium sie dafür kaum gewappnet hat, brauchen sie intensive Fortbildungen.
Die zweite Baustelle, die wir vor allen Dingen hier in Baden-Württemberg entdeckt haben, ist das Thema Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Und hier ist es schon interessant, dass von den Kindern, die eigentlich aufs Gymnasium könnten, nur 80% gehen. Das heißt, hier müssen die Schulen sich überlegen, also gerade die Gymnasien überlegen, wie schaffen wir es, Vertrauen bei den Eltern, vor allen Dingen bei den Eltern von Mädchen und Eltern mit Migrationshintergrund zu schaffen, dass die den Mut haben, ihr Kind an ein Gymnasium zu geben. Und das betrifft natürlich in besonderem Maße jetzt hier die hochbegabten Gymnasien in Baden-Württemberg, wo der Mädchenanteil deutlich geringer ist als der von Jungen. Also wir haben zum Teil Relationen von 7:1, also 7-mal mehr Jungen in einer Klasse als Mädchen.
Und das, obwohl Mädchen die Jungen bei den Schulleistungen immer häufiger überholen. Viele Eltern scheinen ihre Töchter beim Übergang ins Gymnasium auszubremsen. Erst recht, wenn es um den Besuch einer hochbegabten Klasse geht.
Wir haben über Schüler gesprochen, wir sprechen über Lehrer und wo sind die Eltern? Ich denke nämlich, die Tatsache, dass sie auch diese Erziehungsarbeit leisten, wirkt wiederum natürlich rein in die Arbeit, die sie in der Schule machen, also die in dem Bereich des Stofflichen tun. Doch, das wird ganz bestimmt so sein. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt für uns alle ist, dass die Eltern mitspielen in diesem Match die ganze Zeit und dass man erstmal die Eltern mitnimmt.
Die Eltern ermutigen, ihren Kindern mehr zuzutrauen. Sie als Erziehungspartner stärker einbeziehen in die pädagogische Arbeit. Das halten die meisten Lehrerinnen und Lehrer für das Gebot der Stunde. Doch wie wird es eingelöst? Sophia und Karl Bender ließen ihren Konstantin in Stuttgart die erste Klasse überspringen. Ihr Sohn, dachten sie sich, soll nach der Grundschule einen hochbegabten Zug besuchen. Doch sie mussten feststellen, dass die Nachfrage deutlich größer war als das Angebot. Deshalb gab und gibt es bis heute aufwendige Auswahlverfahren. Zunächst müssen die Schüler einen Intelligenztest vorlegen, denn manchmal entpuppt sich die Begabung von Kindern als bloßes Wunschdenken ihrer Eltern. Dann durchlaufen sie eine ganztägige Aufnahmeprüfung mit verschiedenen Aufgaben und intensiven Gesprächen. Dabei versuchen die Pädagogen herauszufinden, wie geeignet die Kinder für den hochbegabten Zug sind. Vor diesem Tag waren Sophia und Karl Bender ganz schön aufgeregt.
Es war ein aufregender Tag für mich. Ich habe natürlich sehr gehofft, dass alles gut läuft, weil es für uns schon wichtig war, dass Konstantin auf diese Schule kommt und die Chance bekommt, in dieser Klasse mitarbeiten zu können. Ich glaube, er hat es deutlich lockerer genommen, als ich es getan habe. Also für ihn war das eine schöne Herausforderung. Es hat ihm Spaß gemacht. Er fand es toll. Locker einfach.
Naja, wir waren natürlich deswegen auch aufgeregt, weil, ich sag mal, warum soll er auf diese Schule gehen? Weil es eben vorher in der Grundschule eher Hänseleien gab oder es nicht positiv von anderen Kindern oder anderen Eltern begleitet wurde, wenn da jemand ist, der jünger ist und dann in der Regel noch gut in der Schule ist oder der Beste in der Klasse ist. Das ist nicht immer leicht.
Weder für die Eltern noch für Konstantin selbst. Der kleine, aufgeweckte Junge mit der markanten Brille hat seine Schuljahre in der gemischten Klasse nicht in guter Erinnerung. Wenn er zurückblickt, zieht sich seine Stirn unter dem dunklen Schopf in Falten. Sofort weicht der fröhliche Ausdruck aus seinen Augen.
Die Grundschulzeit war sehr schlimm, weil ich habe immer gute Noten geschrieben und da haben die mich eigentlich auch immer geärgert. Da gab es aus meiner Klasse manche, die waren nett zu mir, aber die meisten haben mich immer so ein bisschen gemobbt und so. Die haben wirklich gesagt, ich wäre anders als sie. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin halt hochbegabt, aber ich finde, das ist egal. Ich meine, wir lernen halt schneller. Mehr nicht.
Ich bin Miriam. Ich bin 9 Jahre alt. Und in der Grundschule, da war das so, dass ich mit 5 in die Schule gekommen bin. Und dann bin ich auch wieder Konstantin übersprungen, von der 1. zur 2. Und dann haben mich alle die immer Streber genannt und das war halt doof. Und am Ende von der 4., da war das auch richtig schlimm, weil da sind die einmal nach der Turnhalle, die liegt ganz nah bei unserer Schule, so haben sie sich alle versteckt und dann sind sie losgerannt. Und haben mir die ganze Zeit irgendwas Doofes zugebrüllt. Und dann haben das halt Mama und Papa auch gesagt, dann soll ich auch hier hin.
Miriam fühlt sich im hochbegabten Zug ebenso wohl wie Konstantin. Doch so richtig verarbeitet haben beide die schlechten Erfahrungen aus ihrer Grundschulzeit noch nicht. Immer wieder tauchen unangenehme Erinnerungen auf. Den Eltern geht das ähnlich. Sogar bei Pädagogen waren sie damals auf Unverständnis gestoßen. Einmal, erzählt Sophia Bender, habe die Erzieherin ihrem Sohn ein Heftpflaster auf den Mund geklebt, damit er nicht zu viel rede. Ein anderes Mal habe die neue Lehrerin beim ersten Elterngespräch gesagt, ihr eile ein Ruf als anstrengende Mutter voraus. Dabei wolle sie doch nur, dass Konstantin seine Bedürfnisse genauso befriedigen kann wie alle anderen Kinder.
Nee, könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir besonders viel Unterstützung bekommen haben. Ich fand es immer schwierig. Fing schon im Kindergarten bei uns an. Da hat er sich immer schon von der Masse abgehoben. Er galt als Belastung.
Es ist immer ein Zeichen der Schwäche, wenn jemand anders ist und fällt immer negativ auf, obwohl es vielleicht ein positives Element ist.
Also ich finde den Umgang sehr herausfordernd, fühle mich da tagtäglich auch recht stark belastet, in Anspruch genommen. Konstantin ist sehr fordernd. Kann ich dir das präsentieren? Kann ich dir das zeigen? Und ich möchte jetzt das noch machen und ich brauche ein Plakat. Können wir das einkaufen gehen? Finde ich anstrengend.
Zumal Sophia Bender auch eine Tochter hat. Ihr will sie dieselbe Aufmerksamkeit schenken wie ihrem Sohn. Doch Konstantin hält sie mit seinen vielen Ideen ständig auf Trab. Da geht es ihr wie vielen Eltern hochbegabter Kinder. Manche schaffen es kaum, den normalbegabten Geschwistern die gleiche Zeit zu widmen. Sie stehen im Schatten ihrer schlauen Brüder und Schwestern. Das wollen die Benders unbedingt vermeiden. Deshalb machen sie manche Unternehmungen bewusst getrennt. Während Vater Karl samstags mit Konstantin Chinesisch lernt, hat die kleine Martha ihre Mutter ganz für sich alleine. Diese Möglichkeit hatte Ingrid Eisinger, die den Chinesischkurs organisiert, nicht. Die zierliche Frau mit den langen grauen Haaren erzog ihre hochbegabte Tochter Anouk damals allein. Dafür steckte sie beruflich zurück und arbeitete nur halbtags.
Wir hatten nicht viel Geld zur Verfügung gehabt, aber wir haben uns eigentlich immer, ja, es gibt so viele Sachen in der Stadt, die man machen kann, die nicht viel kosten. Damals waren die Museen umsonst, also sind wir viel in Museen gegangen. Wir sind sehr viel in den Zoo gegangen und ja, ich fand es einfach toll, dass man so vieles nochmal miterlebt. Sie war total begeisterungsfähig, total interessiert an allem. Und das fand ich einfach schön und habe mir da eigentlich, wie gesagt, keine weiteren Gedanken gemacht. Dann gab es mal eine Situation eben, da hatte sie Schwierigkeiten mit einer Lehrerin gehabt. Die hat sie vor die Klasse gestellt und alle mussten nun sagen, was ihnen an diesem Kind nicht gefällt. Und da ist sie nach Hause gegangen, hat sich einen Computer gesetzt und hat gesagt, jetzt möchte ich eine Schule, wo alle so sind wie ich.
Und sie wurde fündig. Das Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd, das als Tagesschule und als Internat geführt wird, schien Anouk genau das Richtige. Wegen der Entfernung kam nur das Internat in Frage. Das bedeutete, dass die 13-Jährige die Woche über nicht mehr zu Hause sein würde. Ingrid Eisinger war unsicher und ließ sich beraten.
Mir hat halt damals beim Oberschulamt die Dame gesagt, ihre Tochter möchte sich strecken können. Und sie möchte auch mal scheitern können. Und beide Dinge kann sie nicht in einem normalen Gymnasium. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Vor allem, dass sie auch mal scheitern will. Sie möchte immer an ihre oberen Grenzen. Und es ist nicht schlimm, wenn es dann mal schief läuft. Aber dann weiß sie, aha, da ist meine Grenze.
In der neuen Schule konnte Anouk alle möglichen Interessen entwickeln. Anspruchsvolle Themen intensiv verfolgen und sich mit anderen darüber austauschen, ohne Neid oder abfällige Bemerkungen zu ernten. Obwohl sie inzwischen in Hamburg studiert, ist ihre Mutter noch immer in der alten Selbsthilfegruppe aktiv, die sie mit anderen Eltern hochbegabter Kinder vor Jahren gegründet hatte. Ingrid Eisinger schätzt die geistigen Anregungen der Gruppe, denn wie viele Eltern hochbegabter Kinder ist sie selbst auch hochbegabt. Deshalb konnte sie gut nachempfinden, als ihre Tochter einmal sagte:
Ich habe das Gefühl, ich bin ein Grashalm, der zu lange gewachsen ist und alle wollen mich jetzt auf die gleiche Ebene bringen und ständig an mir rumschneiden. Man kann doch auch mal ein Grashalm ein bisschen länger gewachsen sein. Wenn man ein Kind hat, das sportlich begabt ist und das kann unheimlich schnell rennen, käme doch keiner auf die Idee zu sagen, du, es ist nicht gut, dass du schnell rennst. Die anderen sind dann vielleicht, fühlen sich zurückgedrängt oder sind traurig, weil sie das nicht können. Ein hochbegabtes Kind, da sagen wir, das muss ich anpassen.
Um unnötige Anpassung zu vermeiden und Hochbegabte angemessen zu fördern, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen das österreichische Modell. Mehr individuelle Förderung in gemischten Klassen, also hochdifferenzierten Unterricht. Dort bekommt jedes Kind die Aufgaben, die es braucht, ob es hochbegabt ist oder nicht. Dazu müssen die Lehrer erst ausgebildet werden und nach Möglichkeit im Team arbeiten. In Deutschland wird dieser Weg nur vereinzelt beschritten. Ambitionierte Pädagogen halten ihn für den Königsweg. Obwohl der Vergleich zwischen Österreich und Baden-Württemberg im jüngsten Comenius-Projekt ergab, dass beide Systeme ähnlich erfolgreich sind. Der andere, in Deutschland vorherrschende Weg, ist die sogenannte Segregation. Das heißt, Hochbegabte werden von den anderen Kindern getrennt unterrichtet, wie im Karlsgymnasium, wo die Schüler mit dieser Lösung zufrieden sind.
Mir gefällt es einfach ganz gut, unter Leuten zu sein, die gleich lernen wie ich, dass man nicht immer einfach hervorsticht oder so, dass man sich fühlt, dass man normal ist.
Das ist viel besser, weil wir sind halt alle besser, aber einer ist jetzt nicht irgendwie immer der Beste und einer ist der ganz Schlechteste.
Man will trotzdem ein Leben haben, man will auch eine Kindheit haben und gerade wenn man hochbegabt ist, dann ist es extrem schwierig, da auch noch Zeit für Spaß und Sport und Musik zum Beispiel auch zu finden.
Die Jugendlichen der A Cappella-Gruppe haben sich die Zeit genommen und nutzen das Schulhaus auch in ihrer Freizeit. Obwohl manche von ihnen das Abitur schon hinter sich haben, sind sie der Schule noch immer verbunden. Denn hier fühlen sich die Hochbegabten ernst genommen. Mit all ihren Stärken und Schwächen, mit ihrer ganzen Neugier und ihrem Bedürfnis nach Normalität.
Die Zeit unseres Lebens. Doch jetzt ist es für mich so weit. Du, wir hatten eine gute